Die TURI 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
TURI 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum. Ich bin Aline von Drateln. Pardon, das hier ist meine Erkältung. Und Markus Tranto, Chefredakteur von TURI 2, ist natürlich auch dabei.
Und der ist kerngesund. Wünsche dir gute Besserung, liebe Aline. Ich freue mich, dass du dich für uns hier ans Mikrofon quälst und habe auch ein ganz bisschen schlechtes Gewissen schon. Aber jetzt rollen wir erstmal den roten Teppich hier aus, akustisch zumindest.
Ja, ich könnte geräuschvoll die Nase hochziehen. Das klingt dann vielleicht ähnlich. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Gäbe es einen VIP-Bereich im Clubraum, dann würden wir die Kordel heute noch etwas höher hängen und von allen Zuhörern einen PCR-Test verlangen, wie ein Wirtschaftsminister in seinem Flugzeug. Eben noch mit mir im Plastiktretbootschwan auf der Alster. Das Print-Interview dazu gibt's übrigens ab 12. Oktober auf 10 Seiten in unserer TURI 2-Edition. So, und jetzt schon auf unserer auditiven Showtreppe, Micky Beisenherz.
Ja, ich danke für das Interesse an meiner Person.
Wir haben zu danken. Letztes Mal haben wir zusammen Champagner getrunken, heute stoße ich mit Vic Medi-Night an. auch wenn so, ausgerechnet... Ja, ich sag's dir, schon morgens Vic Medi-Night. Und auch wenn ausgerechnet heute meine Nase zu ist und ich so ein bisschen klinge wie das Sams, finde ich, freuen wir uns sehr, dass du es geschafft hast, pünktlich wie die Eisenbahn.
Ja.
Denn du bist ja wie Corona, gerade überall.
Das ist richtig. Und wie der ein oder die andere feststellen muss, auch genauso unvermeidlich. Ja, und du hast es im Grunde genommen ja auch gut erfasst. Mein Dasein basiert einzig und allein auf einer Mischung aus Inspiration und Organisation. Und dass die Dinge dann so laufen, dass ich um 15 Uhr hier sitze, das hat wirklich nur was mit guter Organisation und Übersicht zu tun. So habe ich dir ja rechtzeitig heute Morgen schon gesagt, pass auf, 13 Uhr ist nicht zu halten. 15 Uhr ist realistisch und genauso ist es. Also just in diesem Moment, als der Clubraum eröffnete, saß ich auch hier in meinem Sessel, habe soeben meine Tochter von der Schule abgeholt, die eine Freundin jetzt bei uns zu Besuch hat und führt sie durch ihr Kinderzimmer, das einen derartigen Verwüstungszustand aufweist, dass eigentlich theoretisch jeden Moment Paul Ronsheimer in dem Kinderzimmer auftauchen müsste, um darüber zu berichten, was hier wohl vorgefallen sein könnte. Ja.
Ja, wunderbar.
Oh, das geht hier schon mal gut los, also wirklich. Ich finde, das ist ein guter Auftakt für die kommende Dreiviertelstunde und ich glaube, wir beginnen mit Mickys Kerngebiet jetzt.
Du meinst die Nachrichtenlage? Mhm. Ja, let's go.
Gesang und Tanz, ja.
Die Themen der Woche.
Es ist ja eine Nachrichtenlage wie für eine journalistische Reality-Soap geskriptet. Ganz ehrlich, man kann sich eigentlich kaum entscheiden, oder? Kubicki macht den Böhmermann und macht den Erdogan dumm an. Kanalratten in der Ostsee. Ja. Gesprengte Pipelines vor Bornholm wie bei James Bond.
Und fantastisch.
Allein heute Morgen auf Twitter das Foto von Apple-Chef Tim Cook mit Kai Pflaume auf dem Oktoberfest. Da haben wir den Obstsalat. Das kann man sich alles doch schöner nicht ausdenken, Micky. Ja. Du hast die Qual der Wahl. Was hat dich diese Woche gefreut?
Sie haben wahrscheinlich auf dem Oktoberfest aufgrund der sprunghaft ansteigenden Corona-Zahlen gedacht, an Apple a day keeps the doctor away. Man hat aber festgestellt, das bringt in dem Zusammenhang nichts. Also ja, es gibt ja mehrere Dinge. Ne? Ich meine, klar, also die Frage, die man sich derzeit als politisch fühlender Mensch stellt, ist, worüber muss ich mich eigentlich mehr ärgern? Was schockt mich mehr? Die Wahl in Italien oder die Wahlen in Anführungszeichen irgendwo da in Luhansk und Donetsk? Ich bin mir da selber noch nicht so ganz im Klaren drüber. Das ist sicherlich sehr unschön. Amüsant auf eine Art als Nicht-CDU-Wähler und politischer Beobachter fand ich dann schon diese geniale Taktik von Friedrich Merz, da einfach mal so eine Art rechten Testballon, einen Balloni steigen zu lassen, nur um dann festzustellen, das Ding platzt auf 100 Metern Höhe und drin ist, also all das, was man für einen Shitstorm dann braucht. Ja, also das ist wirklich in politischer Kommunikation dann doch auch nochmal bemerkenswert, wie Merz da in seinem vermeintlichen Hausmedium Bild da so gemütlich sitzt, sich da so ein bisschen reinfläht und so ein bisschen, da, ihr seid ja unter uns, da kann man ja mal hier über die Sozialtouristen aus der Ukraine mal ein bisschen herziehen. Das passt gut, das kommt gut. Und das ist schon interessant, weil irgendwie hat er wohl so in der Genese des Ganzen, gab es wohl so diverse CDU-WhatsApp-Gruppen, in denen ging dann irgendwie so ein Bild hin und her von diesem Flixbus irgendwie von Berlin-Südkreuz Richtung Kiew. Und dann hat natürlich dann so der entsprechende CDUler da noch einen Kommentar dann so mit in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und aus dem Chat heraus, dieses Sentiment aufnehmend, hat Merz dann bei Bild gedacht, oh, weißt du was, das passt doch gerade politisch. Die AfD ist auch stark im Osten. Ich gucke einfach mal, wie das so ankommt. Und 12 Stunden später stellte er fest, kommt nicht so an, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann kommt der Klassiker, wenn ich mit der Wortwahl Gefühle verletzt haben sollte, dann täte es mir leid. Und du denkst, ja, irgendwie weiß ich nicht.
Es läuft mir kalt den Rücken runter. Es fühlt sich an, als würde Friedrich Merz hier bei uns zu Gast sein. Das ist nicht der Fall, Micky Beisenherz. Ja,
ist richtig.
Nee, ja. Es ist gruselig. Es hat dich amüsiert, habe ich das richtig verstanden? Das war sozusagen deine Meldung, die dich amüsiert hat.
Ja, es hat mich amüsiert, weil es so dilettantisch ist, ne? Weil es wirklich in der politischen Kommunikation so eine glatte 6 ist. Also Robin Alexander hat es ja bei uns im Podcast ja heute Morgen noch gesagt. Also das Ding liegt eigentlich auf dem Elfmeterpunkt und dann schießt du den so, dass du dir den 90 Meter weiter als eigene Torballers. Weil, also gerade heute am Tag, ja, Habeck muss zähneknirschend sagen, AKW laufen weiter bis April. Olaf Scholz sagt, Gasumlage, sorry Leute, kann ich nicht präsentieren, weil ich habe ja Corona. Und in dieser Situation, sich das Ding selber so reinzuschießen und für die Menschen, die vielleicht irgendwo mit dem Konservatismus der christdemokratischen Prägung noch nicht komplett abgeschlossen haben, da so ein Ding hinzulegen, also den ganzen Umf abzuziehen und auf sich selber zu lenken, das ist ja auch schon kommunikativ eine absolute Meisterleistung.
Aber glaubst du, Micky, wirklich, dass das ein Testballon von ihm war? Ich glaube ja, das ist Merz so, wie er leibt und lebt. Ich habe das Gefühl, immer wenn es menschelt und wenn es um Menschen gehen müsste eigentlich, auch als er im Zug in der Ukraine saß und dann dieses unsägliche, aus meiner Sicht, total onkelige Video da rausgeschickt hat.
Es ist schön, in der Ukraine zu sein.
Genau, immer wenn es um Menschen geht, trifft er den Ton nicht und am Ende ist er der ahnungslose Millionär, der arme und der ahnungslose Milliardär.
Ja, also das habe ich auch gedacht. Ich habe mir allerdings so aus meinen gut informierten Quellen wurde mir dann doch zugespielt, dass er das schon sehr bewusst gesetzt hat. Also dieser Begriff ist ihm nicht rausgerutscht, sondern es mag dann so ein bisschen der Stimmung geschuldet sein, dass man da gerade saß und dann nimmt man das so auf. Aber es ist jetzt auch nicht so, als sei es ihm wirklich so rausgerutscht und sein Wortschatz gibt sowas normalerweise überhaupt nicht her. Nee, das war schon...
Ja. Na, wie wollen wir sagen, Sozialtourismus ist auch kein Begriff, der ihm jetzt gerade eingefallen sein sollte oder irgendeine Assoziation.
Naja.
2013 wurde das Wort bereits zum Unwort des Jahres gewählt und erfunden haben es nicht die Schweizer, sondern die NPD. Also insofern wundere ich mich über den Nazitourismus, den einige Politiker ganz offenbar betreiben. Lieber Micky, was hat dich denn geärgert?
Ja, geärgert hat mich, wie gesagt, die Wahl in Italien. Das hatte mich tatsächlich geärgert in erster Linie. Was hat mich sonst noch geärgert? Tja, weiß ich gar nicht. Also was mich ein bisschen geärgert hat, auch da wieder in Sachen Kommunikation, war der Umgang mit dem Buch von Precht. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, da das Buch von Precht und Harald Welzer ja heute erscheint, Die vierte Gewalt, und aber im Vorwege, also im Grunde schon 2 Wochen lang, sich alle fürchterlich über diesen beschissenen Precht aufregen, Klammer auf, und ein bisschen über diesen sagenhaft manierierten Harald Welzer und wie fürchterlich das alles ist und die Art und Weise, wie das in sozialen Netzwerken besprochen wurde, Klammer auf, was die meisten ja noch gar nicht gelesen haben, Klammer zu, bestätigt zumindest eine dieser Thesen über die, diesen Empörungsenthusiasmus in sozialen Netzwerken, dass man denkt, naja, also da muss man ja ausgerechnet diesen Punkt den beiden ja jetzt nicht unbedingt geben. Also da hat tatsächlich die Reaktion auf die reine Buchankündigung eine der Thesen des Buches dick unterstrichen und bestätigt. Ich finde, da kann man sich's manchmal auch ein bisschen leichter machen, über dieses, nennen wir es gerne mal, Stöckchen nicht zu springen. Das hat mich, ja, geärgert ist ein großes Wort, aber da habe ich schon ganz ordentlich mit den Augen gerollt. Aber zum Ärgern reicht's dann wirklich nicht.
Vielleicht ärgerst du dich ja richtig, wenn du das Buch dann auch gelesen hast. Wirst du es lesen?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe mich heute Morgen im Podcast ja mit Robin Alexander unterhalten, der es seinerseits gelesen hat. Und ich möchte an dieser Stelle dann sagen, ich habe das Ärgern outgesourced.
Praktisch. Dann lass uns was Schönes besprechen. Was hat dich denn gefreut diese Woche?
Also gefreut diese Woche hat mich, dass es der NASA gelungen ist, einen Asteroiden zu zerstören. Also so in bester Bruce Willis Armageddon-Manier haben sie einen Asteroiden zerstört, beziehungsweise sie haben ihn so getroffen, dass sie ihn von seinem Kurs abgebracht haben, die Erde zu zerstören. Und da habe ich schon gesagt, naja, also wenn es der NASA schon mal gelungen ist, den Asteroiden von seinem Zerstörungskurs Richtung Erde abzubringen, dann muss es der NASA ja eigentlich nur noch gelingen, dass sie jetzt mit Indien, China, Brasilien, Australien, den USA, der EU.
Weltfrieden.
Wenn man das auch noch schafft, die auch noch von ihrem erdzerstörerischen Kurs abzubringen, dann sind wir schon einen guten Schritt weiter, weil ich finde das ja toll. Also es ist ja eine tolle Leistung und das ist ja für Menschen, die also Dystopien schätzen, ist das ja auch ein spannendes Experiment gewesen. Wenn wir uns aber die aktuelle Sach- und Nachrichtenlage anschauen, dann möchte man doch sagen, lieber Asteroid, also deine Zerstörungslust in allen Ehren, aber das kriegen wir unten auch noch schön alleine hin. Also da kannst du gerne direkt an uns vorbeifliegen. Such dir was anderes. Wir machen das hier mal schön alleine.
Ja, aber ist das ja
toll zu wissen, dass ein Asteroid, der die Erde zerstört, was jetzt, würde ich sagen, mal im Ranking so auf Platz 28 liegt, dass wir das zumindest in den Griff bekommen können. Das hat ja auch was Tröstliches irgendwie.
Ja, und auch so eine großartig greifbare Nachricht, finde ich. Also alleine die Beschreibung, dass es immer hieß, eine Sonde so groß wie ein Kühlschrank.
Ja.
Ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf. Im Kino wäre es tatsächlich ein Kühlschrank gewesen, oder? Ich sehe schon das naseweiße Kind vor mir und den Long-Covid-arbeitslosen Wissenschaftler, die dann zusammen mit dem Kühlschrank die Welt retten.
Also mit einer Sonde so groß wie ein Kühlschrank kann man zumindest kein Schachturnier mit Magnus Carlsen gewinnen. Das ist richtig. Da muss die Sonde kleiner sein. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal kurz für die Kenner und Beobachter dieses edlen Sports. Da hat sich ja auch zuletzt einiges getan, möchte ich mal sagen.
Ja, aber ich habe mir das gestern genau angeschaut und zwar Vic Medi-Night geschwängert habe ich sowohl heute als auch Tagesschau als auch Tagesthemen gesehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn die NASA-Meldung kam, habe ich so Roland Emmerich-Bilder erwartet und stattdessen sah man ja immer nur so, wie das so ganz lautlos abgelegt wurde unten, wie so eine Fliege, die sich auf den Rücken eines reitenden Putin setzt und der merkt es nicht mal.
Ja. Ja, also Putin merkt auch generell nicht mehr allzu viel, wenn man da so den aktuellen. Aber ja, es stimmt, es ist ein bisschen enttäuschend eigentlich.
Ich war ein bisschen enttäuscht.
Ja, absolut. Also wir sind halt einfach anderes gewohnt mittlerweile, muss man einfach sagen. Und auch da, ja, das stimmt. Wenn es so wenig geräuschvoll abläuft, fühlt man sich auch ein Stück weit um das Spektakel betrogen. Also,
richtig. Das machen wir beim Podcast natürlich anders, sehr geräuschvoll. Ja. Es geht jetzt ins Kreuzverhör, lieber Michi.
Oh,
viele kurze, schnelle Fragen an dich und wir bitten um viele ehrliche, kurze Antworten. Bereit?
Ja, entweder ehrlich oder kurz, also eins von beiden. Ja gut, okay, gut.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Vielleicht geht ja auch beides. Wann wachst du morgens auf?
7:30 Uhr.
Was machst du dann als erstes?
Ich spiele mir rum. Nein, ich guck aufs Handy. Also, ja. Das war wirklich gelogen, weil in Wahrheit spiele ich an mir rum und davon werde ich wach. So ist es korrekt.
So,
ist aber in meinem Alter schon ein Abtasten nach Auffälligkeiten, das ist ja völlig klar.
So, bitte nicht ehrlich antworten. Welches Medium nutzt du als erstes?
Twitter.
Tatsächlich. Okay.
Und welches Medium ist das letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen?
Bunte.de. Achso, du meinst das? Achso, ich dachte, bevor mir die Augen zufallen. Ich dachte, was ist das letzte, was du benutzt im Sinne von? Das letzte, was ich benutze, Netflix.
Du schläfst vorm Fernseher ein?
Nee, gar nicht. Ich schlafe nie vorm Fernseher ein. Ich bemerke rechtzeitig, dass ich drohe einzuschlafen vorm Fernseher. Und das ist der Moment, in dem ich das Gerät dann ausschalte. oder das Notebook. Also ich bin diese schreckliche Abteilung Mensch, die so die letzte halbe Stunde im Bett das Notebook also aufgeklappt auf dem Schoß, auf der Decke vor sich liegen hat. Aber ich bin ja bereits Vater, also mir kann es ja egal sein.
Welche Medien sind für dich im Laufe des Tages die wichtigsten?
Also wie gesagt, Twitter, klassische Hassliebe, tolles Informationsmedium, aber auch ein wunderbares Abkotz-Tool, um das mal so zu sagen. Ansonsten nutze ich alle Abos, die ich besitze, also Süddeutsche, Zeit, Bild, FAZ, Spiegel. NTV ist ja kein Abo, NTV ist ja gratis und die nutze ich und gehe dann so alles durch und lese, was den Tag über so passiert. Und das tue ich nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern weil es mich halt wirklich sehr interessiert.
Und welches Medium liest du nicht mehr?
Kann ich gar nicht sagen. Es gibt eigentlich keinen. Also das Medium, was ich wirklich auffällig weniger lese, ist Facebook. Da hat irgendwie so eine schleichende, eine Entfremdung ist es nicht, aber man hat sich, wie das manchmal bei Freunden ist, die man so immer seltener anruft, weil man merkt, dass man sich immer weniger Interessantes zu erzählen hat. Und da ist meine Abtastrate deutlich, deutlich geringer geworden. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, warum eigentlich? Denn je mehr ich bei Twitter lese und je mehr ich von den Leuten bei Twitter lese, desto mehr sehne ich mich danach mal wieder öfter bei Facebook reinzuschauen, weil es mir mittlerweile fast schon wie das geistig gesündere Medium vorkommt. Aber das ist auch nicht ganz der Wahrheit entsprechend, denn da muss man nur mal wieder in die richtige Blase reinrutschen. Und dann ist es nämlich plötzlich wieder wie das Heimatdorf, was man zu Recht gar nicht mehr so häufig frequentiert.
Micky, was ist dein schönstes Interneterlebnis?
Dass Don Winslow mir bei Twitter folgt und mich anschreibt.
Welche Werbung gefällt dir besonders?
Eigentlich jede Werbung für Mode, weil ich auf die immer reinfalle. Also das ist ja, ich weiß, ich soll kurz antworten. Also legendär für mich persönlich war, dass ich den Instagram-Account von Joe Laschet, dem Sohn unseres Bundeskanzlers, also von Armin Laschet, dass ich dem Account gefolgt bin und mich eigentlich über ihn lustig machen wollte.
Und jetzt brauchst du Pfeife.
Nein, aber ich habe mir eine scheißteure Wildlederjacke gekauft und zwar, weil er eine trug und dieses Modell. Und er hatte mich einmal kurz, binnen weniger Sekunden einmal geinfluenced. Ja.
Welche Werbung nervt dich? Das ist im Grunde schon die Antwort eben, ne? Die von Joe Laschet.
Nee, die nervt mich ja gar nicht. Ich gucke mir ja auch gerne den Instagram-Account von Joe Laschet an. Welche Werbung nervt mich? Mich nervt unglaublich die Werbung auf der Seite von sport1.de, wenn ich versuche, sonntags den Doppelpass zu gucken. Und manchmal ist da irgendwie das Ausspielmodul scheint da nicht ganz zu funktionieren, weil du ungelogen 8-mal hintereinander denselben Spot bekommst. Und dann kommt noch der zweite Spot und der wird auch noch 6-mal hintereinander gespielt, bevor du dann endlich in den Livestream vom sport1 Doppelpass kommst. Und wenn du ein bisschen Pech hast, dann hast du den allwöchentlichen Anruf von Uli Hoeneß dort verpasst.
Welche Marke begeistert dich, Micky?
Ich müsste ja jetzt Vodafone sagen, weil die ja unseren Podcast sponsern. welche Marke begeistert mich besonders?
Sag doch mal O2.
Nee, die begeistern mich wirklich nicht besonders. Das kann ich echt nicht.
Also, das kann ich dann wirklich schon nicht sagen. Telekom, also.
Nee, nix. Nix. Welche Marke begeistert mich besonders?
Sowas sagst du nur gegen Geld, oder?
Du siehst, ich tue mich. Ja, auch.
Also
ja,
wenn du nicht behauptest, Marken würden dich nicht so interessieren, wirst du, Marken interessieren mich nicht so schön.
Doch, meine
Wildlederjacke ist mir ganz egal.
Marken interessieren mich, doch, Marken interessieren mich sehr. Mhm. Ich hatte letztens, hatte mich von Oliver Brown, das ist der Hersteller meiner Frotte-Polo-Shirts, hatte mich der Founder der Firma angeschrieben. Er sagte, hallo, mein Name ist so und so, ich bin der Founder von Oliver Brown. Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dir
Wie
irgendwie helfen?
Wie alt ist der jetzt?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber also dank mir ist er auf jeden Fall schon bedeutend reicher geworden, weil ich ja ungefähr Frotte-Polo-Shirts in 228 verschiedenen Farben habe und deshalb hat er sich wohl bei mir gemeldet im Sinne von, kann ich etwas für dich tun? Der scheint wohl irgendwie das Gefühl zu haben, dass er sich besonders um mich kümmern muss.
Seitdem hast du 380 Frotte-Shirts, seitdem diesen Anruf kam.
Nee, ich habe seitdem noch nichts gratis bekommen und ich bedauere das auch wirklich sehr. Ich habe ihm aber jetzt auch nicht geschrieben, du kannst was für mich tun, du kannst mir alles gratis geben. Sowas ist mir immer wahnsinnig peinlich. Welche Marke mich wirklich außerordentlich wenig begeistert mittlerweile ist Apple. Also ich bin zwar Heavy User, weil klar, wenn man einmal von diesen Produkten Gebrauch gemacht hat, dann will er dann meistens das Running System nicht mehr ändern. Aber ich muss schon sagen, dass die Präsentation eines neuen iPhones mich mittlerweile erstaunlich kalt lässt. Also ich glaube, so nach dem iPhone 8 Plus ist da nur noch wenig nachgekommen, was in irgendeiner Art und Weise den Begriff revolutionär oder anders verdient. Also ob du jetzt irgendwie 28 Megapixel oder 32 in der Kamera hast oder da vorne jetzt 4 oder 12 Linsen sind, das macht ja jetzt auch nicht mehr so einen Riesenunterschied, oder?
Naja, aber siehst du, das unterscheidet dich von Kai Pflaume, der heute Morgen extra beim Oktoberfest war und jetzt das neue iPhone 14 wahrscheinlich geschenkt gekriegt hat. Na gut. Na
gut, aber Kai Pflaume schlägt sich auch mit 13-Jährigen vor dem Beast'n Store, wenn der neue Nike rauskommt und er da schon seit 3 Uhr nachts vor dem Laden liegt mit einer Isomatte, ne? Muss man auch dazu sagen.
Was war denn dein Abi-Durchschnitt, lieber Micky?
Das kann ich dir nicht ganz genau sagen, aber besser als 2,9 war er, glaube ich, nicht. Wenn ich mich nicht irre, dann war er 2,9. Ich weiß, dass ich mit 2,7 sitzen geblieben bin und ich glaube, der Abi-Durchschnitt war 2,9, ja.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Das kann ich wiederum sehr genau sagen. Mein erstes Geld verdient habe ich auf eine Art und Weise, die sich von der, wie ich jetzt mein Geld verdiene, gar nicht so signifikant unterscheidet. Ich hatte nämlich mit meinen beiden Cousins zusammen, beginnend im Alter von 8, endend mit ungefähr 11 oder so, hatte ich einen, wir nannten es damals Verlag, und wir haben einfach in Eigenregie so Kassetten aufgenommen, also Hitparaden-Kassetten mit Zwischenmoderation. Wir haben eigene, in Anführungsstrichen, Bücher rausgebracht, also mit Comics, Cartoons, aber auch kleinen Geschichten oder Kalender mit selbstgezeichneten Bildern und haben das dann verkauft. Also ich war im Grunde genommen schon mit 8 publizistisch tätig.
Ja, aber unfassbar. Das heißt, die Leute, die es damals gekauft haben für 1,80 Mark, können sich jetzt von so einer Aufnahme das neue iPhone kaufen, oder?
Ich weiß nicht, ob das
die beste Aktie.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon in diesen Gefilden mich bewege. Aber der ein oder andere, der oder die es gekauft hat, sie werden, wenn sie es denn behalten haben, was ich nicht glaube, sagen, ach guck, siehste, der
also
hat
im Grunde so
schon dieselbe Scheiße damals schon erzählt.
Also ich würde dafür ein bisschen was, ich würde, glaube ich, 73 Euro zahlen für eine Kassette, auf der Micky Beisenherz Cherry Cherry Lady anmoderiert.
Ich glaube, den Song hatten wir, glaube ich, nie im Repertoire. Wir hatten eher so, wir hatten andere Sachen, aber auch, also das, was so aktuell war.
Was hättest du denn früher gerne über deinen heutigen Job wissen wollen?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir damals wirklich ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, wie der Job, den ich heute mache, wie der so hinter den Kulissen funktioniert. Weiß ich nicht. Habe ich wirklich nie darüber nachgedacht. Ich fand das einfach nur schon total spannend und interessant, aber dass ich wirklich mal darüber nachgedacht habe, wie der Job so funktioniert im eigentlichen Sinne, kann ich nicht sagen. Glaub nicht, dass weder mein Cousin Christian, einer von den dreien, der jetzt beim WDR arbeitet, noch ich haben darüber, glaube ich, er wahrscheinlich mehr als ich, würde ich mal sagen.
Und welches war deine beste berufliche Entscheidung?
Also es waren mehrere gute. Eine der besten beruflichen Entscheidungen war bestimmt dem Stern, respektive dem Stern-Chefredakteur Philipp Jessen damals, zuzusagen, dass ich das mit der Kolumne mache. Weil das der entscheidende Punkt war, an dem ich mich binnen weniger Wochen davon befreit habe, unbedingt lustig zu sein.
Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Ach du Micky, die letzte Instanz. Also ja, da sitzt jetzt Jürgen Milski, aber ey, Gottschalk kommt doch auch. Dann kannst du das auch. Ja gut, dann komme ich doch.
Ja, das war der schlechteste Ratschlag.
Ja, war der schlechteste Ratschlag. Ich weiß noch genau, wo ich im Treppenhaus gestanden habe, als ich absagte und sagte, pass auf, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Die Kombination gefällt mir nicht. Ja, aber ey, komm, guck mal, Tommy Gottschalk kommt auch. Und wenn der das kann, dann kannst du das auch. Ja, okay, mach ich.
Komm schnell weiter.
Welches ist die erste Demo, auf der du jemals warst?
Du meinst das Demo-Tape oder
welche? Nein, Demonstration, politisch oder gesellschaftskritisch oder irgendwie sowas.
Na, das muss ja während der Schulzeit gewesen sein und das wird höchst, also ich kann mich wirklich nicht mehr so genau dran erinnern, was der Inhalt war, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es damals gegen den Irakkrieg gewesen ist. Irgendwas in der Richtung muss es gewesen sein. Irgendeine Schülervertretungsgeschichte, irgendwas aus der politisch aufgeladenen Zeit damals. Wir reden jetzt in diesem Falle dann so über, weiß ich nicht, oder? Nee, wahrscheinlich war es einfach gegen rechts. Logisch, klar. Es war auf jeden Fall gegen rechts. Denn wir reden hier von den Nachwendejahren, also so 90, 91, 92. Und da gab es natürlich auch von der Schülerschaft organisiert mehrere Demos gegen rechts. Und da war es, ja.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe? Schwarz würde ich jetzt mal schon ausschließen. Aufgrund
der
Sätze, die du schon gesagt hast.
Ja, wer weiß. Also mir tun wirklich alle Unionswähler und vor allem die Engagierten in der Union wirklich leid, wenn die sich so einen Kappes wie den von Friedrich Merz da anhören müssen, der ihnen alles zerschießt. Aber das nur am Rande. Naja, es ist ja jetzt nun kein Riesengeheimnis, dass ich also politisch der Sozialdemokratie nahestehe und das lasse ich mir auch von der Sozialdemokratie nicht kaputt machen. Das hat aber nicht zur Folge, dass ich jetzt automatisch die SPD wählen würde. Also ich bin da jetzt nicht so festgeschraubt, dass ich sage, ich wähle immer die SPD, egal was die machen. Also ich meine, es gibt auch genügend Grund, die SPD nicht zu wählen.
Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Also zuletzt meine Meinung geändert oder zumindest meine Meinung mal so ein bisschen graduell verschoben war jetzt tatsächlich bezogen auf das Buch von Precht, weil als ich so die ersten Vorberichte las und die ersten Interviews, dachte ich, naja, sie sind zwar wirklich, also man kann sie halt einfach auch als total manierierte Fatzken abtun, aber in zwei, drei Punkten in diesen Interviews hatten sie durchaus einen, wie ich finde, veritablen Punkt. Und dann wiederum sprach ich mit Robin Alexander, der das Buch gelesen hat. Und da dachte ich, ui, da liegen sie aber wirklich ganz schön weit an der Realität vorbei. Also das war jetzt der aktuellste Punkt, wo ich so merkte, dass ich mit meiner Einschätzung weniger richtig liege als derjenige, der sich noch eingehender damit befasst hat. Und wo ich meine Meinung geändert habe, ist tatsächlich auch, was Friedrich Merz angeht. Also ich hatte ihn für einen bis dato guten Oppositionsführer gehalten, der sich mit diesem, wie ja schon angesprochen, Testballon, also komplett, also entzaubern ist ja jetzt auch ein großes Wort, weil das würde ja jetzt implizieren, dass von Friedrich Merz eine Art Zauber und Strahlkraft. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es war dann doch auch selbst für mich, der ich dann doch mich grundsätzlich auch eher als wohlwollenden, wohlmeinenden Charakter bezeichnen würde, war es schon ein bisschen ernüchternd zu sehen, ach guck mal, er ist immer noch der alte Friedrich Merz von 1998. Das fand ich, da habe ich meine Meinung geändert. Ansonsten ändere ich meine Meinung, ich will nicht sagen täglich, aber ich habe, also ich bin angstfrei genug, um auch im öffentlichen Raum meine Position und meine Meinung zu verändern, wenn eine klügere Person mich vom Gegenteil überzeugt. Das kann immer wieder passieren.
Micky, jetzt haben wir, weil wir in den Turi 2 Podcast-Wochen sind, noch in diesem Rahmen einen Audio-Fragebogen. Den bekommt hier jeder gestellt. Und da eignen sich die Antworten sehr dazu, mit einem oder ganz wenigen Worten zu antworten. Vielleicht kriegen wir die Geschwindigkeit ja nochmal ein bisschen hochgeschraubt hier.
Ja, es tut mir
alles
wirklich gut. Leid. Es tut mir
alles
wirklich
gut.
Leid.
Wir hören dir, also ich höre ja, wir bremsen dich ja auch nicht, aber vielleicht jetzt in dieser Rubrik.
Ich höre mir auch wahnsinnig gerne zu. Danke, dass
du sagst. Ich bremse euch jetzt. Okay. Los, fang
wenn
an.
Ich an meine Kindheit denke, höre ich.
Rasenmähen.
Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
Das Geräusch, wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt am Kassettenrekorder, um den Song aufzunehmen.
Heute höre ich am liebsten Musik von
The National.
Podcasts höre ich am liebsten
rund um die Uhr, bis aufs Schlafen.
Mein Podcast-Tipp. Außer der eigene natürlich.
Studio 9, Deutschlandfunk Kultur. Ganz großartige Sendung, die Apokalypse und Filterkaffee nicht ganz unähnlich ist.
Ich hasse es, wenn im Podcast
Leute allzu gefällig sich am Arsch von Twitter entlang bewegen.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Irgendein Geräusch, was meine Frau macht. Also, weil es einfach dann meistens lustig wird. Irgendein vertrautes Geräusch, was wir aus unserer gemeinsamen Schatzkiste von Innerbeziehungs-Memes und Gags holen.
Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Wecker ist zu billig. Ach, ich hasse es, angeschrien zu werden. Da bin ich dann wirklich sofort auf 1080. Ich möchte der Person am liebsten direkt was in die Schnauze hauen. Ich hasse es, angeschrien zu werden. Ich kann auf so etwas überhaupt nicht.
Ich hätte gern die Stimme von
Verona Poth.
Ja, das wäre ganz wunderbar.
Glaube ich nicht.
Ja, das wäre fantastisch.
So. Wunderbar. Wir sind fast am Ende. Nochmal 7 Sätze zum Beenden, weil es gerade so schön war. Ein guter Moderator sollte
auf Unwägbarkeiten stets lässig reagieren.
Ein guter Moderator darf nie
so parteiisch sein, dass in einer Konstellation einer Talksendung man das Gefühl hat, dass eine Person ungerecht behandelt wird.
Ein guter Gast
sollte eher nach dem amerikanischen Prinzip auch so gut vorbereitet sein, dass er unterhaltsam ist und nicht das Gefühl hat, der Moderator einer Sendung müsste ihm einen Dienst erweisen.
Beliebtester Anfängerfehler beim Podcasten ist
beschissenes Mikrofon und gar keine Vorbereitung.
Ohne WLAN geht's mir.
Ja, ich habe ja Vodafone, ich habe ja 5G, Leute. Da bin ich natürlich komplett, da bin ich ja immer auf der,
da bin ich immer safe, da kann mir überhaupt nichts passieren. Danke, Vodafone. Ihr seid die Besten.
Nein. War das Martin Semmelrogge?
Das war Olaf Scholz mit Nein. Corona.
So, nächster Satz. Ja, ja. Dass mein Podcast ein Riesenerfolg ist, wurde mir klar, als
sich von links und rechts immer mehr Menschen gemeldet haben und mich vor allen Dingen beim Bäcker oder im Park Leute angesprochen haben und mir plötzlich ihr Handy gezeigt haben, im Sinne von, ey, guck mal, ich höre das gerade und jetzt läufst du an mir hier vorbei.
Wenn ich nicht podcasten würde, würde ich
im ZDF eine Quizshow moderieren, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr schreiben.
Ja, wunderbar. Okay, können wir uns auch gut vorstellen bei dir. Das hast Vielen du sehr, Dank. Sehr gut Dankeschön. Gemacht, Micky. Mensch, wir sind völlig überrascht. Was für ein guter Gast.
Ja, toll, das war ich nicht vorbereitet. Das ist ja das Schlimmste. Also ja. Ich habe meine eigenen Maxime, habe ich völlig zuwider gehandelt. Aber ich habe mich, das bringt ja, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre mit mir selbst zusammen. Ich habe mich einfach ein bisschen auf mich selbst verlassen.
Das ist dir gut gelungen. So, und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Das Ganze nennen wir Deep Dive.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Micky, ich finde ja Apokalypse und Filterkaffee, das ist der Alkopop unter den Podcasts. Man lernt was über Politik, ohne dass man es merkt. Und das, oder? Und deshalb glaube ich, dass der auch so wahnsinnig beliebt ist bei eigentlich etwas weniger Politikinteressierten. Was glaubst du, warum funktioniert dein Konzept? Ist Politik unterhaltsamer geworden oder Unterhaltung politischer?
Ich glaube, Unterhaltung ist politischer geworden und das Politische braucht unterhaltsame Einordnung. Also irgendwie trifft man sich so in der Mitte. Also ich glaube tatsächlich, das Konzept, warum das bei uns so gut funktioniert, ist die Leichtigkeit, mit der das Ganze präsentiert wird. Denn die Themen sind ernst, die Lage ist auch ernst und gerade weil die Lage so ernst ist, muss man besonders humorvoll sein, sonst hat man den Ernst der Lage nicht verstanden. Und die Botschaft, die von dem, was wir da machen, ausgeht, ist, ja, es ist schlimm, wir haben das auch mitbekommen, aber wenn wir darüber ein bisschen leicht reden können, dann könnt ihr das womöglich auch. Und das hilft ja oft, weil auf die Art und Weise gehen die Menschen ja mit uns in den Tag. Und da willst du natürlich jetzt nicht unbedingt Menschen haben, die von Sekunde 1 an sagen, so, jetzt gehen wir alle in Sack und Asche. Also man könnte auch sagen, der Podcast könnte auch heißen, hilft ja nichts.
Ja, aber es heißt ja immer gerne, dass man über Probleme sprechen soll. Und ich habe das Gefühl, alle quatschen mittlerweile miteinander. Wird die Welt durch Podcasts wirklich besser?
Naja, also besser wird sie wahrscheinlich nicht. Na, wobei, also Podcasts helfen ja ein bisschen bei der Einordnung, wenn man es so macht wie wir beispielsweise oder halt eben Studio 9. Um mal nur so zwei Sachen zu nennen. Aber sie helfen natürlich auch dabei, sich abzulenken. Also wenn ich mir so hervorragende Unterhaltungsprodukte anschaue, wie beispielsweise Baywatch Berlin oder Endlich Normale Leute, das ist ja wunderbare Unterhaltung. Und da dessen bedarf es derzeit ja. Und ich glaube, Podcasts helfen vor allen Dingen auch vielen vor der kompletten sozialen Vereinsamung. Also das Medium Podcast an sich hat ja eine Kraft, die weder das Radio hat, noch das Fernsehen. Du hast das Radio, da hast du natürlich, also wenn man sich so das in Anführungsstrichen den Dudelfunk anhört, da hast du natürlich irgendwie 25 Hits am Stück. Da darf der Moderator auch bitte jetzt nicht weiter stören. Und dann hast du auf der anderen Seite das Fernsehen, das präsentiert zwar mitunter interessante Inhalte, bleibt aber natürlich immer glatt auf der Oberfläche, während Podcast, die Hosts sind ja wesentlich fassbarer, also die Menschen, die Frauen und Männer, die es moderieren, die lassen sich ja durchaus ein bisschen auch ins Herz schauen. Sie sind ja insgesamt wesentlich persönlicher, als es Fernseh- oder Radiomoderatoren sind. Und das sorgt natürlich für ein Gefühl von, der oder die ist jetzt gerade bei mir, während ich spazieren gehe, während ich den Abwasch mache, während ich beim Sport bin. Und wenn man sich mal so anschaut, wie es demografisch mittlerweile aussieht, dann gibt es ja wirklich einen großen Grad, also zahlenmäßig, quantitativ und qualitativ an Vereinsamung. Und ich glaube, da kann das Medium Podcast auch ein bisschen Abhilfe schaffen.
Du redest ja über vieles, du hast ja auch diverse Podcasts, also Fußball zum Beispiel, fürs Dschungelcamp bist du auch immer noch natürlich im Einsatz. Was treibt dich an, über Politik zu plaudern?
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist glaube ich, ein ganz einfacher persönlicher Shift. Also ich habe ja nun im Zuge meiner beruflichen Tätigkeit als Autor fürs Fernsehen ja auch lange Jahre bei der Heute-Show gearbeitet. Das heißt, auch dahingehend gibt es natürlich schon erstmal ein persönliches Interesse und auch eine gewisse berufliche Vorerfahrung und Schulung. Und über das Schreiben der Sternkolumnen hat sich mein Interesse nochmal verstärkt, auch meine Bereitschaft, über Gesellschaftliches und Politisches zu schreiben, aber vor allem auch, und das ist ja genauso wichtig, die Erkenntnis, dass es auch Menschen interessiert, also die es auch wirklich lesen. Denn klar kannst du auch über Politisches schreiben als gelernter Unterhaltungsredakteur und Comedy-Autor, aber es heißt ja noch lange nicht, dass das Feedback dann entsprechend ist. Es kann ja auch sein, dass du einfach irgendwie in den luftleeren Raum hineinschreibst. Aber in dem Moment, wo du feststellst, es wird auch gelesen, es stößt auf Interesse und das Feedback bedeutet, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, dir schreiben, die sich auch kritisch damit auseinandersetzen, spielt ja gar keine Rolle. In dem Moment merkst du natürlich, guck mal, diese Facette meiner Persönlichkeit, diese Facette meines Schaffens, die kann ich jetzt einfach ausbauen, erweitern, ohne dass das ein... Da gibt's ja keinen strategischen Plan dahinter, sondern es ist ja einfach oft, dass man einem Gefühl nachgibt oder nachgeht und dann mit Glück, und in meinem Falle ist sicherlich der Faktor Glück auch dabei, ist es halt so, dass das, was dich persönlich interessiert, auch plötzlich auf Menschen trifft, die es auch interessiert. Und das muss man schon sagen, ohne dass das jetzt so Margot Käßmann-artig klingen soll, aber das ist natürlich mit das größte Glück, was einem überhaupt im Berufsleben passieren kann. Also, dass deine persönliche Entwicklung Schritt hält mit dem Interesse eines Publikums.
Wie kam es dazu? Was gab es einen Auslöser, der dich politisiert hat? Du hast gerade schon erzählt, deine erste Demo war gegen rechts. Das ist ja eine lange Zeit zwischen der ersten Demo und Philipp Jessen beim Stern. Richtig,
ne? Ach, das gibt es nicht. Es gibt nicht den Moment, der mich so außergewöhnlich politisiert hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein außergewöhnlich politischer Mensch war in den letzten Jahren. Also ich glaube, insgesamt ist unsere Gesellschaft wesentlich politischer geworden und ich bin da entsprechend mitgewachsen. Und also diese radikale Blödheit der späten 90er in Deutschland, also diese Gildo Hornhaftigkeit, dieses Raab-Deutschland, das irgendwann ja so 2001 endete, das habe ich natürlich auch voll mitgenommen. Und dann irgendwann verändert es sich. Also deswegen habe ich ja nicht meine Freude am Leben verloren, aber der Blick auf die Welt ändert sich. Dann kommt natürlich auch nochmal, das ist natürlich viel später, aber trotzdem auch nochmal die Flüchtlingsproblematik dazu. Dadurch hat sich Deutschland natürlich auch nochmal total gewandelt und auch der Blick auf Gesellschaft, das ist sicherlich auch nochmal, wie auch bei vielen anderen in Deutschland, der Moment gewesen, in dem sich nochmal vieles verändert und ja, der Rest, der hat sich dann halt einfach so entwickelt. Da ist dann irgendwann so eine Art emotionales Schneebrett losgetreten worden und jetzt rausche ich mit allen anderen in Deutschland talwärts.
Hast du irgendwie den Anspruch, die Welt besser zu machen für dich oder für deine Familie, für die Menschen, die nach dir kommen?
Ich glaube, so groß würde ich den moralischen Impetus gar nicht sehen. Aber was ich schon merke, ist, wenn ich mich so selber bei dem betrachte, was mich so beschäftigt, antreibt oder emotionalisiert, dann ist es ganz häufig wirklich eher ein Werben um Wohlwollen und Diskursfähigkeit, weil das etwas ist, was ich schon beobachte, dass das oft komplett unter die Räder gerät und dass es wirklich kaum gelingt, zumindest wenn man so diesen Twitter- und Facebook-Blick auf die Welt hat. Das deckt sich übrigens nicht mit dem Eindruck, den ich habe an den Kaffeetafeln und Terrassen dieser Welt, da sieht es sogar ein bisschen anders aus, dass es mir schon darum geht, dass man sich eine Diskursfähigkeit erhält oder wiedererlangt. Und da kann man dann schon wirklich auch sagen, zum Wohle aller und auch zum Wohle einer besseren Gesellschaft. Denn ich beobachte schon, dass es schon den einen oder die andere gibt, die unter dem Label unsere Gesellschaft verbessern zu wollen, dann doch in erster Linie sehr, sehr stark auf die eigene Peer Group fokussiert sind und denen den Sound liefern, der gewünscht ist, der aber so zu einem besseren Verständnis mehrerer Parteien überhaupt nicht beiträgt, sondern ganz im Gegenteil, dem häufig sogar, wahrscheinlich sogar auch bewusst Schaden zufügt.
Aber immerhin ist Twitter mittlerweile wesentlich politischer als früher. Das war ja ein richtiger Vorwurf noch so vor 8 Jahren ungefähr, dass Twitter so wahnsinnig unpolitisch
war. Ja, aber davon ob das kann dann, ob das, aber ob das immer, ja,
mittlerweile sind wir ja, alle Virologen, ja,
das stimmt,
oder
das
Russland.
Stimmt, aber ob es dann auch ins richtige Extrem umgeschlagen ist, das darf man dann auch wieder bezweifeln. Aber das häufig braucht es ja ewig, bis man irgendwo in der Mitte angekommen ist.
Na klar, das ist dann wie die Teufel, die gejubelt haben, als der Buchdruck erschienen ist, ne, sich durchgesetzt hat, klar, viele Leute beeinflussen zu können. Das tust du ja auch, ob du das möchtest oder nicht, Miki. Du bist auf Social Media super aktiv. Ich musste fast so ein bisschen lachen, als die Queen starb. Da hattest du, glaube ich, geschrieben, du wärst total unter Druck, jetzt was besonders Kluges dazu zu twittern.
Ja, also das war aber eher so
reflektieren. Auf Twitter?
Weil, also das war, da habe ich in dem Falle eher so das lyrische Ich eingenommen, weil ich eigentlich die Position anderer da reflektieren wollte, denen man angemerkt hat, dass sie einen unglaublichen Druck empfunden haben, jetzt in dem Falle etwas unglaublich Kluges und Besonderes schreiben zu müssen. Denn wie bei eigentlich allem, oder nicht eigentlich, sondern wie bei allem, kann man ja auch wirklich einfach die Schnauze halten. Die Welt dreht sich ja genauso weiter und auch der Gesellschaft ist in diesem Falle kein Schaden zugefügt worden, wenn man die eigene Position zu einem Thema nicht öffentlich aufschreibt. So.
Richtig, aber gerade du hältst ja nun auch nicht die Schnauze auf Twitter. Warum twitterst du so wahnsinnig viel oder warum bist du generell so viel unterwegs auf Social Media? Ist das eine Fingerübung für deine Texte? Ist das Werbung für die Marke Miki? Ist es Narzissmus oder Masochismus? Warum verschenkst du umsonst deine Gedanken?
Alles das. Na, also wahrscheinlich, wie bei vielen von uns, Geltungsdrang. Aber es ist, also wenn ich versuche, das ernsthaft zu betrachten, ist es wirklich einfach, dass ich auf dieser Spielwiese, auf dieser intellektuellen Hüpfburg dann doch immer mit rumspringen will, weil es auch irgendwie Spaß macht. Also es hat, glaube ich, Geltungsdrang trifft es natürlich immer, weil sonst würdest du dich ja nicht im öffentlichen Raum bewegen. Aber es ist vor allen Dingen auch wirklich einfach Freude am Droppen von irgendwelchen Gedankenfetzen und gucken, was daraus erwächst. Es macht einfach Spaß. Es ist so einfach, ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja, das ist ja wie so eine große Gartenhütte, wo jeder mal reinlabert und wahrscheinlich auch, weil man im Ruhrgebiet ja auch die Stille nicht aushält und dass man dann einfach da mal einen setzt. Also,
na gut, aber du bist ja weit davon entfernt, dich zu langweilen, ne? Du bist rund um die Uhr beschäftigt mit verschiedenen Fernsehsendungen, mit deinen Podcasts und bist auch noch rund um die Uhr bei Social Media. Wir haben hier in den vergangenen Folgen rund um die Podcast-Wochen bei Turi 2 immer wieder gehört, mit den Expertinnen, mit denen wir sprachen. Für den Erfolg eines Podcasts ist Beständigkeit total wichtig. Der Geschichtspodcast, zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte, sendet seit x Folgen, ich glaube mittlerweile 370. Das sind eigentlich zwei Historiker. Ja. Die haben nie eine einzige Folge verschoben und sagen, das ist auch ganz klar Grund, warum sie so wahnsinnig erfolgreich sind. Und ich stelle mir die Frage, beziehungsweise jetzt dir, Miki, bist du vielleicht ganz altmodisch einfach ein Workaholic und einfach nur so ein Wolfgang Grupp der Generation X?
Also lassen Sie mich sagen, wir produzieren unseren Podcast ausschließlich in Deutschland. Mit deutschen, mit deutschen Podcasterinnen und Produktion ist ausschließlich in Deutschland nicht ein Burla-Ding. Das ist meistens in Berlin. Aber ich esse zweimal Müsli am Tag. Nein, also nee, ich glaube nicht, dass ich, also ich ganz ehrlich, ich bin mir auch noch nicht so ganz klar. Also ich bin aus mir auch noch nicht so ganz hundertprozentig schlau geworden, muss ich dazu sagen.
Na, wir versuchen es ja.
Also ich beobachte mich, ich beobachte mich da auch mitunter sehr kritisch und weiß auch noch nicht so genau, was für einer ich bin. Ich neige aber dazu, mir zu unterstellen, dass ich kein Workaholic bin, denn ich habe auch wirklich wahnsinnig gerne keine Arbeit. Also jetzt nicht im Sinne von Arbeitslosigkeit und Existenzängsten, sondern im Sinne von, ich kann auch wunderbar einfach mal irgendwo sitzen und lesen und pennen. Also ich sehne mich nicht nach Beschäftigung. Wirklich nicht.
Ja, aber du arbeitest halt so viel. Ja.
Es ist dann schon auch immer mal in dem einen oder anderen Moment dann der Drang da, jetzt doch noch mal eine Kolumne zu Thema XY zu schreiben. Also aus der Ruhe heraus entsteht dann aber auch schon wieder so, sag mal, der schöpferische Drang, etwas nach außen zu tragen. Aber dieses klassische Workaholic-Dasein im Sinne von, ich muss jetzt unbedingt arbeiten, um mich lebendig zu fühlen, das ist wirklich nicht der Fall.
Dafür ist dein Privatleben, glaube ich, auch zu glücklich. Und da habe ich jetzt den Link zu deiner Frau, denn die ist Co-Moderatorin, Niki, und macht auch die Redaktion. Ich will da jetzt einfach mal nachfragen. Ja. Heißt das eigentlich, die macht die ganze Arbeit für dich im Hintergrund?
Nee, das ist wirklich nicht der Fall. Sie ist andererseits auch wirklich viel zu bescheiden, weil sie immer sagt, wenn sie in den Credits unter Redaktion angeführt wird, dann schämt sie sich immer und sagt, Mann, ey, nimm das raus, ich mach doch gar nichts. Nein, das ist wirklich nicht der Fall. Es ist ja bei uns so, wir beschießen uns ja den ganzen Tag immer gegenseitig mit irgendwelchen News oder Links oder was weiß ich so. Ist ja auch nicht so, wir sind ja auch nicht den ganzen Tag 24 Stunden, wir hocken ja auch nicht aufeinander. Das heißt, sie ist mal irgendwo, ich bin irgendwo und wir schicken uns immer gegenseitig irgendwelche Sachen und sie hat auch nochmal irgendwie so Grabbelkisten im Internet mit irgendwelchen Absurditäten, mit denen sie mich beliefert oder wir unterhalten uns einfach den ganzen Tag über Themen, die gerade so anstehen, national oder international. Daraus ist ja auch ein bisschen mit dieser Podcast entstanden, weil wir eigentlich das, was wir sowieso privat machen, dann in einen Podcast gegossen haben. Und sie selber hat halt eben auch nochmal ein paar Quellen, die ich nicht kenne, mit denen sie mich dann entsprechend bemustert. So, damit meine ich jetzt nicht nur, dass hier bei uns den ganzen Tag CNN läuft oder sie der letzte Mensch Deutschlands ist, der noch Videotext benutzt, sondern halt eben auch irgendwelche US-Seiten oder so. Sie ist halt einfach sagenhaft gut informiert.
Das heißt, sie ist eigentlich deine wichtigste Nachrichtenquelle, oder?
Eigentlich ja.
Du hast gerade schon so ein bisschen einen ganz kleinen Blick darin geöffnet, wie Apokalypse und Filterkaffee entstanden ist. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt auch fragen wollen oder ich jetzt auch fragen wollte, ist, wie ist das damals 2020 eigentlich, wie hat das angefangen? Damals hatte ja eigentlich schon jeder einen Podcast. Du hattest, glaube ich, sogar zwei zu der Zeit. Mhm. Mich würde interessieren, wie ist diese Idee gekommen und wie hast du es mit diesem Produkt wirklich zu einem der meistgehörten Podcasts in Deutschland geschafft? Der Markt ist voll. Das ist echt ein dickes Brett, das ihr da bohrt.
Also die Genese ist relativ einfach nachzuverfolgen und das verdanke ich den beiden populärsten Thomas Schmidts Deutschland. Okay. Zunächst einmal dem Tommy Schmidt, der in seinem Podcast Gemischtes Hack irgendwann mal erzählte, dass zu seiner Morning Routine gehört, dass er sich, ich glaube es war auch, ist im Deutschlandfunk, meine ich, die Presseschau anhört, einfach so als morgendliche Übung. Das war das eine, das hat aber bei mir noch nichts ausgelöst in dem Sinne. Ich habe das nur zur Kenntnis genommen und dachte, ja, hat er recht, das ist auch echt gut. Und dann war es so, dass Thomas Schmidt, also Schmitty, bekannt von Baywatch Berlin, aber halt eben auch Geschäftsführer und kreativer Kopf bei Florida TV, dass er irgendwann mal, weil ich immer so lustige Insta-Stories poste, wo ich immer so ein alter Ego habe, der die Bild-Zeitung liest und kurz über die Themen abkotzt, die da in der Bild.
Ich liebe das.
Ja, was ist das denn hier? Was ist das denn hier schon wieder? Wollen Sie jetzt demnächst, Herr Willi Peter, will jetzt hier den Fleischesser den Sex verbieten oder was? Da? Wollen Sie den Dödel abschneiden oder was kommt als nächstes? Tickt doch nicht mehr gut durch. Und der Scholz, der hat Corona. Ja, das ist das einzig positive Ergebnis, was er in seiner Amtszeit jemals, aber gut, sowas halt.
Und dann sagte Schmitty, schickte mir irgendwann eine Sprachnachricht und sagte, pass mal auf, wenn du täglich nur so 8 bis 10 Minuten sowas machen würdest als Podcast, ich würde mir das anhören. Und jetzt ist Thomas Schmidt ein kritischer Geist, der nicht alleine nur, weil man sich persönlich sympathisch ist oder befreundet ist, einen in irgendetwas reinquatscht. Und da dachte ich mir, aha, ist ja interessant. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wirklich schon echt viel zu tun. Also ich war echt nicht unterfordert und war auch gut ausgelastet. Trotzdem kam ich da irgendwie ins Grübeln und dachte, ja, ist eigentlich eine interessante Idee. Und dann irgendwie verfestigte sich das und dann war auch relativ schnell, als wir ernsthaft darüber nachdachten, klar, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich einen Konterpart brauche, um darüber zu reden. Und das war dann sehr schnell klar, dass es eine inhäusige Lösung sein würde mit Niki. Mhm. Und dann haben wir schnell festgestellt, ja, aber es ist ja auch schön, immer mal zu wechseln, mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen über das zu sprechen, was da anliegt. Und da haben wir erstmal so ein bisschen im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis geräubert. Und binnen weniger Wochen entstand daraus jetzt irgendwie so eine Art, sagen wir mal, Salon. Tja, das ist es jetzt.
Inzwischen bist du ja nicht mehr der Einzige oder gar nicht mehr in jeder Sendung dabei. Ne? Heute, ich glaube gestern, Markus Feldenkirchen und Jasmine Barek, die das auch regelmäßig machen.
Genau.
Wie schwer oder leicht fällt es dir, so eine ganze Folge aus der Hand zu geben und dann eben nicht mehr der Chef da zu sein?
Sehr leicht. Also wenn es so ist, wie das bei Markus und Jasmin läuft, dann ist es ganz einfach. Dann ist es in guten Händen und ich freue mich, mir das anzuhören und ich finde toll, wie sie das machen. Ich finde es auch toll, wie Markus das macht, wenn er andere Gäste hat und erfreue mich daran. Ich finde es auch, das wird ja auch manchmal so seltsam wahrgenommen, ich finde es auch zum Beispiel überhaupt nicht schlimm oder kränkend, wenn Menschen bei Twitter schreiben, ich finde Markus und Jasmin die allerbeste Kombi, ich höre die Folgen am liebsten, dann sitze ich da und denke, ja, finde ich super, freue ich mich, ich finde die ja auch top. Mhm. Also nee, das ist überhaupt nicht, das ist ja auch etwas, ist ja nicht so, als hätte irgendein Medium mir die beiden aufs Auge gedrückt und gesagt, so, die sollen dich jetzt mittelfristig ersetzen. Sondern es ging ja letzten Endes ja von uns aus und wir haben gesagt, das wäre doch toll, wenn wir uns dadurch noch ein bisschen ergänzen könnten. So. Also wenn wir jetzt noch Jagoda Marinic in den Donnerstag quatschen, dann sind wir doch total happy.
Wie ist denn da die Konstellation? Bist du dann deren Chef? Gibst du Feedback? Achtest du so auf Markenführung, Themenauswahl?
Nee, gar nicht. Also da sind die wirklich komplett autark und das finde ich auch wichtig. Also wenn Markus bei uns den Dienstag gestaltet, dann ist das in erster Linie sein Dienstag und dann das ist jetzt auch keine Koketterie, aber wer wäre ich, Markus Feldenkirchen zu sagen, worüber er jetzt an dem Tag zu sprechen hat? Das kriegt er schon selber hin. Und klar gibt es eine begleitende Redaktion, die ihm auch zuarbeitet und dabei hilft, aber das war's dann auch. Und ich selber mache da überhaupt nichts. Also ich bin erster Konsument am, in dem Falle ja Dienstagmorgen und freue mich. Und klar, Feedback gebe ich auch, aber das ist zu 98% positiv und die 2% negativ nur deshalb, damit die 98% positiv überhaupt noch zählen.
Wenn man Erfolg hat, so wie du mit diesem Podcast, dann geht es auch um Geld und dann kommt irgendwann das Geld. Im Schwan-Tretboot mit Aline, da hattest du noch erzählt, dass das inzwischen deine wichtigste Einnahmequelle ist, der Podcast. Mhm. Wenn ich aktuell in deinem Podcast, so wie Vodafone das aktuell macht, Werbung schalten wollte, was müsste ich dafür auf den Tisch legen, so ungefähr?
Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Also ich würde es dir auch nicht sagen, aber ich kann es dir auch nicht sagen.
Schade.
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Da müsstest du mit meinem Partner Tobi Baukage sprechen, der mit dem Vermarkter enger kontaktet ist, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, billig ist es nicht.
Du hast eben gerade schon gesagt, dass du Feedback bekommst über Twitter, wenn zum Beispiel jetzt deine beiden anderen Kollegen das übernehmen. Wie wichtig ist für dich generell Feedback? Denn ganz viele, also so Influencer zum Beispiel, sagen doch mal, also schreib mir mal gerne die Kommis. Wie geht das dir? Oder geht's dir wie mir? Das Lästige an Social Media ist das Social.
Ja, also ich sag mal so, also wenn ich jetzt sagen würde, dass Feedback mir gänzlich egal ist, ist es ja auch eine seltsame Form der Eitelkeit, aber also mit Feedback halte ich es eigentlich immer so, ich vertraue auf das sehr, sehr positive Feedback genauso wenig wie auf das sehr, sehr negative Feedback. Also das lasse ich jetzt wirklich nicht an mich ran. Ich bin weder der absolute Vollidiot noch der totale Überflieger, aber auf so gewisse Nuancen achte ich schon. Also wenn ich da, ich lese dann quer, ich gucke mir ja nicht jeden einzelnen Kommentar durch und schmeiße mich auch nicht wie Dunja Hayali in irgendwelche Kommentarspalten-Bürgerkriege. Also da habe ich jetzt, da habe ich nur wirklich gar keinen Bock drauf. Aber ich schaue mir schon gewisse Tendenzen an und die sind ja mitunter auch mal interessant. Also dass man sieht, ach guck mal, da haben die gleichen oder da haben die Leute hier, sind die gleichen Dinge aufgefallen. Da gibt es eine Entwicklung, da muss man tatsächlich mal drauf achten. Dieses Feedback ist gut und ich habe tatsächlich bei dem einen oder anderen Feedback wie ich finde, durchaus Gewinnbringendes draus gezogen.
Jetzt hast du schon gerade erklärt, dass dieser ganze Podcast eigentlich so eine Küchengeschichte war am Anfang und du das vielleicht auch nicht unbedingt angelegt hattest als großartige Geldquelle, sondern eher so aus Spaß und Lust an der Sache angelegt hattest. Wie groß ist deine Verantwortung, die du durch die Reichweite jetzt auf einmal bekommen hast? Oder anders gefragt, wie sehr setzt dich dein Erfolg selbst auf einmal unter Druck?
Also unter Druck gesetzt fühle ich mich überhaupt nicht. Verantwortung klingt halt immer so ein bisschen Uncle Ben, Spider-Man, aber klar gibt's eine gewisse Verantwortung dahingehend, dass das, was man im Podcast erzählt, also die Quellen, auf die man sich beruft, schon vertrauenswürdig sein sollten, da es ja schon mittlerweile eine signifikante Zahl von Menschen gibt, für die der Podcast die erste Informationsquelle des Tages ist, da sollte natürlich das, was sie erfahren, auch wirklich belastbar sein. So, das ist natürlich eine Form von Verantwortung, die wir schon ernst nehmen, da wir da halt einfach wirklich ganz klassisch publizistisch tätig sind. Das ist sicherlich wichtig, aber ich fühle jetzt nicht die Last der Verantwortung, den Druck. Also ich bin ja nicht Robert Habeck, ich bin auch nicht der Bundeskanzler. Ich bin jemand, der das Tagesgeschehen begleitet und bewertet, ja, das stimmt, aber es ist dann auch nicht mehr als das.
In dem Interview, das wir in der Printausgabe ja auch abdrucken werden ab 12. Oktober, hast du mir erzählt, dass du bei der Auswahl deiner Gäste auch sehr persönlich im Grunde fischst. Dass du eigentlich niemanden einlädst, den du nicht magst, auch wenn du natürlich gucken musst, dass die Expertise stimmt. Erzähl doch mal ein bisschen, in welcher Branche sind eigentlich die schwierigsten Gäste? Im Fußball, bei C-Promis oder in der Politik?
Also im Fußball bin ich ja, was das Unterhalten mit Prominenten angeht, ja gar nicht so tief drin. Also unglaublich viel Kontakt mit Leuten habe ich ja nicht. Was C-Promis wiederum angeht, ja auch nicht. Also das ich bin ja gar nicht so wahnsinnig viel unterwegs in dem Sinne, dass ich jetzt andauernd auf Veranstaltungen bin oder einen unglaublich prominenten Freundeskreis hätte. Deswegen vermag ich das gar nicht wirklich so zu beurteilen. Aber klar, also es gibt natürlich, also sagen wir es mal so, ich würde jetzt nicht durchs Käferzelt gehen und 12 Leute rekrutieren und sagen, wollen wir uns nicht mal im Podcast über Politik unterhalten oder Gesellschaft. Da fürchte ich, das ist wahrscheinlich wenig fruchtbar. Aber so richtig, weiß ich nicht, so richtig spiel. Also es gibt eine ganze Reihe von Menschen aus der Öffentlichkeit, die ich sogar in den Podcast einladen wollen würde, von denen ich aber weiß, dass sie das nicht machen wollen, weil sie Angst haben, A, zu doof dazustehen, weil zu uninformiert und B, etwas zu sagen, was sie für ungefähr 36 Stunden zu einem eigenen Hashtag macht. Da gibt es mittlerweile schon massive Berührungsängste. Übrigens auch von intelligenteren Menschen, die durchaus in der Lage sind, sich zu artikulieren und schon in den letzten Monaten und Jahren mit Erfolg gedacht haben und trotzdem sagen, nee, habe ich derzeit keinen Bock drauf.
Und kannst du das nachvollziehen oder findest du das feige?
Nö, ich kann das nachvollziehen. Also es ist feige, weißt du, das feige bedeutet ja, feige impliziert ja auch, dass die verweigerte Tat etwas ist, was eine Art von Dienst am Menschen ist, der im Grunde genommen geleistet werden muss. Und das feige Sein bedeutet, man entzieht sich dem, weil diese wichtige Aufgabe, man sich dafür, also man traut sich nicht. Diese Art von Feigheit kann ich total verstehen. Das bedeutet in dem Fall ja einfach nur, warum soll ich das machen? Also das ist ja die Antwort darauf, warum soll ich mir den Stress antun? Und das ist ja ein sehr nachvollziehbarer Angang.
Lass uns mal kurz über das Genre Morgen-Podcast sprechen. Du hast das ja nicht erfunden, aber in meiner Wahrnehmung hast du einen ganz eigenen, einen neuen Ton gesetzt. Du bist plaudriger, du bist echter, weniger geskriptet als jetzt zum Beispiel in Gabor Steingart, dem man ja hört, dass er alles vorliest.
Hello Peter, tell us what is going on in Washington.
Wie guckst du auf die Konkurrenz? Gibt ja einige, die das jetzt so ähnlich machen wie du. Florian Schröder.
Wohlwollend.
Florian Schröder, Michel Abdullahi.
Ja. Ja, ja. Ist doch toll. Also ist doch toll, wie die das alle machen. Also ich sehe, wo ich ein bisschen, das hatte ich Aline ja auch schon im Tretboot erzählt, was ich halt lustig fand, war, ich muss jetzt nicht die Namen und alles wiederholen, aber ich habe halt eben auch schon Werbung im Fernsehen für einen Morning-Podcast gesehen und da wurde der Eindruck erweckt, dass die Produktion eines Morning-Podcasts so ist, dass man da morgens um 3 Uhr geschäftig auf den Fluren unterwegs ist, alle im Anzug, der Chef-Host im Anzug, guckt der Mitarbeiterin nochmal übers Klemmbrett und sagt, hier muss nochmal ein Satz verändert werden. Also so in bester Theo-Sommer-Manier. Und dann irgendwann um 4 Uhr nachts geht dann wirklich das Rotlicht an in 3, 2, 1.
Bei uns ist das so, Micky.
Wir sind auf Sendung.
Bei uns ist das so, ganz krass. Ja, wenn der Markus Tranto hier vorbeikommt und mir über die Schulter guckt.
Ja.
Ich bin ja total glücklich.
Sehr gut.
Nee, denn das ist ja so großartig am Podcast, weißt du? Bühne ohne Publikum, trotzdem Reichweite. Oder nur so wie ich heute gerade.
Ja, und das wie ich in der abgefurzten Jogginghose. Das ist
ja
das
Schöne.
Wie
ich aussehe. Ich sehe gerade aus wie die Queen, und zwar im Live-Bild.
So.
Ja, ehrlich. Okay. So, und ich ärgere mich fast, dass die großen Podcasts jetzt alle eine Rolle rückwärts machen und auf die Bühne wieder gehen. Apokalypse und Filterkaffee am 8. Oktober in Berlin. Wir übrigens am 12. Oktober. Ja, Markus?
Ja.
Im RTL Audio Center, genau.
Yes.
Launch Party der Turi 2 Edition und dann machen wir da beide mal eine Bühnenshow, ne?
Richtig, das heißt dann die Jogginghose bügeln.
So geil.
Oder beziehungsweise meine Frage jetzt an den Profi hier, lässt sich ein Podcast 1:1 auf die Bühne bringen oder muss man noch irgendwas...
Bei Apokalypse und Filterkaffee ist es ja schon ein bisschen anders, denn das war ja eigentlich 2019 schon eine Bühnenshow, die eine Art, wie soll ich das nennen, überwucherte Lesereise war mit Gästen. Im Grunde genommen so eine Art Late-Night-Show on Tour. Und dass das in den Podcast übergegangen ist, das kam ja erst tatsächlich später. Also die Tour war vor dem Podcast und jetzt haben wir es halt einfach miteinander verwoben. Aber das ist dann schon eher eine klassische Bühnenshow, die aufgezeichnet wird, als dass es eine Podcastaufnahme ist. Denn das ist ja schon etwas, das gibt es ja auch, dass dann aber einfach wirklich zwei Menschen auf der Bühne sitzen und sich so unterhalten, wie sie es im Podcast tun. Was aber, wenn man es konsequent durchzieht, bedeuten würde, dass es keine Interaktion mit dem Publikum gibt. So, das wird ja von manchen Publika ja auch geschätzt, aber so ganz lässt es sich nicht umsetzen. Ich weiß nur von 1-2 Podcasts, das gab es auch schon, die waren als Podcast wahnsinnig erfolgreich und dann sind sie aber auf die Bühne gegangen und haben dann Gäste präsentiert und noch Einspieler und so und die Leute, die für den Podcast gekommen sind, haben gedacht, was ist das denn? Ich wollte doch eigentlich nur den Podcast hören. Das gibt's natürlich auch. Bei uns ist es einfach wirklich eine richtige... Ja, es ist eine Late-Night-Show. Es ist am ehesten mit einer Late-Night-Show zu vergleichen. Mit so ein bisschen was Stand-Upigem, mit ein bisschen was gelesen wird, mit Gästen auf der Bühne. Ja, auch schön.
Wo geht's hin mit dem Medium-Podcast? Was meinst du? Wird das irgendwann noch größer als TV womöglich?
Also es wird, also wenn man den Zahlen glauben darf, dann ist es ja so, dass es, glaube ich, noch 70%, wie viel war es? Ich glaube, 70% der deutschen Haushalte gibt es noch zu erschließen. Also da geht noch eine ganze Menge. Wir, die wir es machen, haben natürlich alle schon das Gefühl, das Boot ist voll. Hier geht gar nichts mehr. Also bitte gehen Sie weiter. Und aber es wird noch diverse, ich glaube, es wird sich spezifizieren. Also es wird viel mehr so Special Interest Podcasts geben, so nach dem Motto Fisch und Fang, Jagd und Hund oder
Hat Ina Tenz letzte Woche vorgestellt.
Click My Horse. Ja. Ja.
Scheint eine riesen Szene zu sein, die komplett an mir vorbeiging.
Ja. Wahnsinn, ja, an mir allerdings auch, ja. Oder die besten Anal Plugs für das Schachturnier. Und dann hast du wahrscheinlich ganz viele Corporate Podcasts, ne? So wie man das übrigens ja hier bei Clubhouse ja auch erlebt hat, als plötzlich Edeka mit dabei war und was weiß ich, der AWD. Also das wird es natürlich auch geben, dass es sich dann halt eben auch spezifiziert und dass es mehr Corporate Podcasts gibt, was zwar für einige immer der beste beste Beweis dafür ist, dass das Medium tot ist. Aber also das Medium Podcast wird weiter wachsen. Und es ist natürlich keine Laune der Natur, sondern das wird mit Sicherheit bleiben. Und das ist wie beim Buchdruck und dem Radio und dem Fernsehen auch. Da ist einfach eine völlig neue Kommunikationsplattform entstanden. Und es ist auch sehr gut so.
Und das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Micky. So, Retro-Trend sowieso in Deutschland. Quo war das Fernsehen? Keine Ahnung, Gottschalk und Gutenberg moderieren. War das für RTL, den Jahresrückblick? So, dann kann Micky Beisenherz auch Verteidigungsminister
werden. Beide werden geschockt sein. Genau, beide werden geschockt sein, wenn sie in der Sendung feststellen, dass sie plötzlich auch noch über andere reden müssen.
In der Tat. Wir haben am Ende immer noch zwei Schlussfragen. Genau. Markus, du beginnst. Mhm.
Welchen Wunsch, Micky, möchtest du dir unbedingt noch erfüllen im Leben?
Also für den Moment wäre ich schon sehr happy, wenn ich es schaffe, jetzt in meinem dritten Anlauf, und es sieht gut aus, mal richtig von Grund auf das Gitarrenspiel zu erlernen und zu beherrschen.
Wow, dann gibt's auch noch Platten von Micky Beisenherz.
Ach, dann ich singt er auch. Nein, um Gottes Willen. Nein, doch. Nein, wirklich nicht.
Und dann so neue
nicht.
Hamburger Schule, vorhin die Frage von dir, Markus, weißt du, da hatte ich die ganze Zeit einen Ohrwurm im Kopf. So, was hat dich bloß so politisiert?
Ich war schon kein großer Fan der alten neuen Hamburger Schule.
Nee, deswegen. Ich sehe dich schon mit deiner Wildlederjacke im Schneidersitz. So, welche Überschrift soll irgendwann in ferner Zukunft mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen?
Da schlürfte erstmal ein Filterkaffee drauf.
Er war privat sogar noch netter.
Das können wir natürlich nur bestätigen.
Auf jeden Sotele.
Fall. Gerade du hast mich doch schon von meiner schlechtesten Seite kennengelernt. Zeternd.
Ja.
Zeternd.
Ja, das stimmt.
Dass man mich an diesem herrlichen Sonnentag allen Ernstes zum, in Anführungsstrichen, Arbeiten zwingt und in dieser Scheißecke auch nirgendwo ein Parkplatz
Richtig,
ist.
Richtig, so.
Du hast mich an meinem Lowest Point erwischt an dem
Tag.
Ja,
aber ich hab's ja raus, weißt du? Er braucht nur für seinen Porsche einen Privatparkplatz, eine Flasche Champagner und ein Tretboot.
In Schwarmform.
Ja, und schon ist er guter Laune. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben, du. Das ist doch keine Diva.
Eben.
Ja, das ist super.
Da bin ich ja mal gespannt, wie sich unser Gast nächste Woche verhält und ob die auch so easy to handeln ist. Nächste Woche biegen wir nämlich auf die Zielgerade unserer Podcast-Woche und das war's dann nämlich. Zu Gast sein wird dann Marike Reimann. Das ist die zweite Chefredakteurin des SWR und mit ihr sprechen wir dann über den Wechsel von Zeit Online ins Öffentlich-Rechtliche und Radio und Podcast aus öffentlich-rechtlicher Sicht. Bin ich sehr gespannt. So, danke, Micky.
Ja, gerne. Gerne, ihr Lieben.
Danke,
dass ihr mich zu Gast hattet. Ich habe mich sehr gut mit euch amüsiert. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Super. Bis dann.
Danke euch allen. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.
Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.